Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen noch einmal Philipper 1 aufschlagen. Wir haben ja vor einiger Woche über die ersten 8 Versen nachgedacht und wir wollen heute mit Vers 9 fortfahren. Ich will aber nicht das ganze Kapitel lesen, sondern Vers für Vers das, was wir dann anschließend betrachten. Wir lesen also zunächst die Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Der Apostel Paulus betet für die Philipper. Ich denke, dass wir auch da viel von ihm lernen können. Viele sind der Auffassung, beten sei etwas sehr Einfaches und das könnte doch jeder. Die Jünger erkannten, dass sie nicht beten konnten. Und so baten sie den Herrn, Herr, lehre uns beten. Und der hat nicht gesagt, na beten kann doch jeder, fangt mal an. Der hat ihnen das Vaterunser gegeben. Eine Anweisung zum Gebet. Und so denke ich, dass wir auch viel vom Beten des Apostels lernen können. Paulus betet für die Philipper. Was erbittet er? In Vers 29 schreibt er ihnen, euch ist es gegeben, nicht allein an den Herrn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Was tun wir, wenn wir von Leiden und Verfolgungen hören? Wir bitten den Herrn, dass er doch helfe und sie zum Ende bringe. Vor kurzem hörten wir, dass die Christen im Sudan verfolgt werden und sofort hat ein Bruder in der Gebetsstunde dafür gebetet, dass Gott sie bewahren möchte. Ich fand das gut, bis ich dies hier gelesen habe. Vor einigen Monaten ist mehrmals in der Abendstunde, mittwochs, nicht für unsere Kranken gebetet worden. Da kam eine Schwester zu mir und sagte, das finde ich gar nicht gut, dass ihr nicht mehr für die Kranken betet. Ich habe mir gesagt, die hat recht. Und ich habe seitdem oft für die Kranken gebetet. Ich kann mich erinnern, ich habe vorigen Mittwoch die Namen von 14 Krankengeschwistern hier genannt. Und Paulus, der hat für keinen Kranken gebetet. Der hat nicht gebetet, dass die Verfolgung aufhört. Paulus betet um geistliche Vertiefung. Ich könnte mir denken, wenn Paulus hier wäre heute Morgen, dann würde er sich sagen, hier sind aber viele, für die ich beten muss. Die kommen gar nicht zum Brotbrechen. Und der Herr hat doch gesagt, tut dieses. Haben die das nie gelesen? Für die würde er ganz sicher beten. Im Epheserbrief finden wir 2 Gebete des Apostels, im 1. und im 3. Kapitel. Beide Mal betet er um geistliche Vertiefung. Im 1. Kapitel betet er, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Im 3. Kapitel betet er, dass ihr erkennen möget, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes hin. Wir denken sehr oft irdisch, menschlich. Die irdischen Probleme berühren uns viel mehr als die ewigen. Und Gott denkt ganz anders. Ich frage mich oft, wann werde ich endlich dahin kommen, die Welt, die Gläubigen, mich selbst aus der Sicht Gottes zu sehen. Wann wird mir das, was Gott wichtig ist, auch wichtig werden? Und das, was in den Augen Gottes eine Randerscheinung ist, auch für mich eine Randerscheinung sein. Und jetzt spricht der Apostel Paulus von ihrer Liebe. Er betet, dass eure Liebe mehr und mehr überströme. Und dann betet er weiter, dass sie das Vorzüglichere erkennen. Da ist Liebe bei den Philippern. Aber Paulus sagt, die lässt sich noch steigern. Und die Philipper sind auf berechten Wege, aber sie sollen dabei nicht stehen bleiben. Stillstand ist immer etwas Schreckliches. In unserem normalen menschlichen Leben gibt es keinen Stillstand. Denken wir mal an unsere Autos. Die waren doch vor 30 Jahren in Ordnung, konnte man doch gut mitfahren. Aber sie sind laufend verbessert worden. Und wenn einer meint, das wäre jetzt am Ende, der irrt sich. Falls die Welt noch 30 Jahre weitergeht, wird man über unsere komischen Kisten, in denen wir jetzt fahren, lächeln. Warum sollten wir denn geistlich nicht wachsen? Sind wir wirklich der Tatsache, dass es nicht mehr gäbe, als wir haben? Ach, möchte Gott uns doch helfen, dass wir sehen, dass wir Christen sind, die gerade errettet sind, die aber noch auf einer ganz tiefen Stufe stehen. Oh, hier wird ja oft über die Liebe gesprochen. Paulus betet, dass die Liebe zunehme, überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Die, die über die Liebe sprechen, die sprechen meist nicht gern über die Erkenntnis. Wir hatten früher in der Versammlung eine Schwester, war eine kluge Frau, sprach auch gern. Von der Erkenntnis konnte sie nur einen Vers. War ein richtiger Bibelvers. Steht in 1. Korinther 8, Vers 1. Die Liebe erbaut, Erkenntnis bläht auf. Ah, das steht da. Und ganz sicher hat auch schon mancher, ist schon mancher sehr stolz gewesen auf seine Erkenntnis. Aber damit sind doch all die anderen Stellen nicht gelöscht. Wenn der Apostel Paulus, wie ich es eben schon zitiert, in Epheser 1, Vers 17 betet, dass wir an Erkenntnis zunehmen. Oder wenn der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 3 sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es gibt wohl kaum einen so wichtigen Begriff wie Erkenntnis. Und es gibt wohl kaum einen so großen Mangel wie unseren Mangel an Erkenntnis. Da haben wir alle etwas nachzuholen. Und Paulus will sogar, dass die Liebe von Erkenntnis und Einsicht geleitet wird. Es gibt zwei schöne Sprichwörter über die Liebe. Das eine sagt, die Liebe macht blind. Und das andere sagt, der Hass ist parteiisch, aber die Liebe noch mehr. Und da sollten wir alle wissen, dass wir auch da Erkenntnis und Einsicht brauchen. Und dann spricht er von der Frucht in Vers 11. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Es ist ein großer Unterschied zwischen Werken und Frucht. Werke ist das, was wir wirken, das Ergebnis unserer Anstrengung. Frucht ist das, was wächst, aufgrund der ganz natürlichen Verhältnisse. Und das im Reiche Gottes zählt das, was Gott wachsen lässt, Frucht. Und ich will dazu ein Wort lesen aus Hebräer 5, Vers 9. Verzeihung, aus Epheser 5, Vers 9. Denn die Frucht des Lichtes besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann sollen wir sein zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Dem Gedanken begegnen wir immer wieder. Eigentlich erstaunlich. Ein kleines Menschlein kann etwas beitragen zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Ist das denn wirklich möglich? Können wir uns so benehmen, dass durch uns Gott verherrlicht wird? Wir müssen dabei natürlich berücksichtigen, dass Gott heute weithin verachtet und beleidigt wird. Selbst von denen, die sich Christen nennen. Selbst von ihren amtlichen Vertretern. Ich hörte einmal in der Bibelschule Brake von einem Missionar ein nettes kleines Ergebnis. Da war ein Mann als Christ aufgefallen. Und ich frage mich, könnten wir heute auch noch als Christ auffallen? Ich würde es einmal erzählen, dann könnt ihr euch das selber überlegen. Der Missionar erzählte uns, er sei vor Jahren bei einer Missionsgesellschaft im fernen Osten beschäftigt gewesen und die wollten in einer Provinzhauptstadt eine neue Zweigstelle eröffnen und nun hatten sie ihn dahin geschickt, er sollte ein geeignetes Haus finden und kaufen. Er hatte sich 8 Tage lang bemüht, nirgendwo kam er an. Überall wurde ihm Nein gesagt. Ziemlich enttäuscht saß er in seinem Hotelzimmer und beschloss, am nächsten Tag abzureisen. Da klopfte es an die Tür, etwas leiser als gewöhnlich. Er rief herein. Herein kam der Hotelboy, etwas schüchtern, und sagte, darf ich einmal etwas fragen? Aber gewiss, sagte der Missionar. Ich möchte gerne wissen, sind Sie Christ? Er besah den Jungen und sagte, wie kommst du denn zu der Frage? Ja, Sie sind ganz anders als die anderen. Sie rauchen nicht. Hier stehen keine leeren Whiskyflaschen. Abends kommen Sie pünktlich nach Haus. Sie fluchen auch nicht. Selbst mit mir haben Sie freundlich gesprochen. Da habe ich mir gedacht, Sie wären vielleicht Christ. Ja, sicher, sagte der Missionar, bin ich. Und der Junge wollte gern Christ werden. Und er konnte ihn zum Herrn führen. Und die ganze Sache nahm noch ein wunderschönes Ende. Dann fragte der Junge, was haben Sie eigentlich hier gemacht? Ja, sagte der, ich habe ein Haus gesucht für unsere Gesellschaft, aber nichts gefunden. Oh, sagte der Junge, das lässt sich machen. Mein Bruder ist Sekretär beim Gouverneur. Zu dem gehen Sie morgen, ich rufe ihn an, der hilft Ihnen bestimmt. Und kurz darauf hatte der Missionar sein Haus. Fallen wir noch auf als Christen? Natürlich haben wir keine Whiskyflaschen im Zimmer und fluchen auch nicht. Aber es muss doch wohl noch mehr sein. Bei uns ist ja heute alles so flach. Bei uns gelten ja alle als Christen. Und da weiß man gar nicht mehr, woran man ist. Möchte Gott uns helfen, dass wir uns doch noch unterscheiden von den anderen, sodass man noch erkennen kann, die meinen es wirklich ernst mit Gott und die stehen wirklich auf der Seite Jesu. Jetzt spricht der Apostel Paulus weiter von seinen Verhältnissen und ich lese einmal von Vers 12 an. Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, so dass meine Bande in Christus offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen, und dass die meisten Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Bande viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, diese aus Liebe, indem sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt bin, jene aus Streitsucht, verkündigen Christus nicht lauter, indem sie meinen Banden Trübsal zu bereiten erwecken, gedenken, was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zur Seligkeit aufschlagen wird, durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben wird an meinem Leibe, sei es durch Leben, sei es durch Tod. Paulus berichtet jetzt von sich. Halten wir uns zunächst vor Augen, was denn nun die Entwicklung war. In Apostelgeschichte 28 lesen wir in den letzten Versen des Buches, dass Paulus 2 Jahre lang in seinem eigenen gemieteten Hause war. Er war damals in Rom ein Untersuchungsgefangener, und er war im eigenen Hause, soweit wir die Verhältnisse in Rom kennen, war er an einen Kriegsknecht, an einen Soldaten gefesselt mit einer Kette, und das genügte den Römern, um sicher zu sein, dass der Untersuchungsgefangene nicht fliehen konnte. Wir lesen, dass der Apostel dort die Juden empfangen hat, ihnen das Evangelium gesagt, mit ihnen diskutiert und gestritten hat. Das konnte er da alle machen. Aber wahrscheinlich kamen doch nur wenig Menschen zu ihm. Und nun nach 2 Jahren ist er ins Prätorium gekommen. Das war die große Kaserne der Prätorianer, der kaiserlichen Leibwache, die ja immer größer gemacht wurde und auf die die Kaiser sich stützten. Natürlich wird das ein Gebäudekomplex gewesen sein, und da fanden auch die Gerichtsverhandlungen statt. Der Apostel Paulus hatte sich wahrscheinlich dadurch verschlechtert, aber das kümmerte ihn nicht. Er wusste, für das Evangelium war sein Aufenthalt im Prätorium ein Vorzug. Es hat mal einer so die Sache ausgedrückt: Wenn man Paulus fragte, wie geht's dir? Danke, dem Evangelium geht es gut. Das war das Einzige, was ihn interessierte. Und da im Prätorium, da war er mit vielen Menschen zusammen, und er sagte, meine Bande in Christus sind offenbar geworden. Wir müssen dazu wissen, dass fast alle, die irgendwie mit dem Strafvollzug zu tun haben, sehr misstrauisch sind und in jedem einen Verbrecher sehen. Wer da schon inhaftiert ist, der ist natürlich auch schuldig. Und nun haben sie allmählich erkannt, dieser Paulus war gar kein Verbrecher. Der war nur um seines Glaubens willen dort im Gefängnis. Und das wurde offenbar. Und das war für Paulus eine Möglichkeit, anderen vom Herrn zu sagen. Wenn ich hätte einen Weg gesucht, um anzukommen bei den Römern, hätte ich gedacht, vielleicht lässt sich da eine Verbindung überhaupt mal Julius machen. Mit dem hatte Paulus doch auf der Reise zu tun. Paulus hatte mehrmals vorausgesagt, wie alles laufen würde. Julius musste doch sehr beeindruckt sein. Aber Gott geht andere Wege. Gott benutzt keine menschlichen Beziehungen. Gott benutzt nicht all unsere Klugheit, nicht unsere Leistungen. Gott geht den Weg, der uns oft gar nicht angenehm erscheint, aber der führt bei ihm zum Ziel. Der Apostel Paulus betont ja im Römerbrief, dass das Evangelium nicht verkündigt wird durch Redeweisheit und dass Gott auch nicht das Geschick und das Können der Menschen ausnutzt. Ich will dazu einige Verse aus 1. Korinther 1 lesen, von Vers 27 an. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ich habe schon oft gesagt, da ist niemand, der so viel für uns getan hat wie der Herr Jesus, und da ist auch niemand, der so wenig von uns hält wie der Herr Jesus. Er rechnet nicht mit unseren Fähigkeiten, die er ausbauen kann. Er sagt uns, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber er ist bereit, uns all das zu geben, was wir durch ihn, für ihn tun müssen. Und nun lesen wir etwas ganz Beschämendes. Etwas, was man gar nicht verstehen kann. Da waren Christen in Rom, die verkündigten das Evangelium jetzt sehr eifrig, weil Paulus im Gefängnis war und, wie Paulus es selbst ausdrückt, um meinen Banden Trübsal zu bereiten. Ich kann das nicht anders verstehen, als dass da Christen waren, die sich sagten, das wollen wir Paulus doch mal zeigen. Der denkt, er wäre der große Evangelist, ohne ihn ging's nicht, jetzt sitzt er im Gefängnis und jetzt werden wir die Arbeit, die er tun wollte, mal erst richtig in die Hand nehmen und da haben die mächtig Evangelium verkündigt, um Paulus Kummer zu bereiten im Gefängnis. Man wundert sich, dass Christen so gemein sein können. Ich frage mich, ob es überhaupt wiedergeborene Menschen waren. Aber Tatsache ist, dass sie das gemacht haben, und der Apostel Paulus sagt, dass sie es aus diesen bösen Wünschen herausgetan haben. Wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir anderen üble Motive unterschieben. Wir können uns da sehr leicht irren und können dann denken, der tut das aus diesem oder jenem üblen Beweggrund. Aber wenn Paulus es sagte, dann müssen wir es ihm ja schließlich abnehmen. Aber halten wir uns einmal den großen Unterschied vor Augen. Paulus konnte von sich schreiben, die Liebe des Christus drängt uns, und diese taten es aus Neid und Streit. Erinnern wir uns an die wunderbare Botschaft, die sie ausriefen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, so sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt. Und diese taten es, um dem Apostel im Gefängnis noch Trübsal zu bereiten. Es ist schwer zu verstehen, dass Christen sich so benehmen können. Aber nun kommt hier etwas sehr Interessantes. Paulus hat zunächst vom Evangelium gesprochen. Und jetzt gebraucht er den Ausdruck überhaupt nicht mehr, sondern er spricht nur davon, dass er Christus predigt. In Vers 15, etliche zwar predigen Christus, auch aus Neid und Streit. In Vers 17, jene aus Streitsucht verkündigen Christus nicht lauter. In Vers 18, wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Paulus setzt also Evangelium gleich Botschaft von Christus. Er stellt ganz die Person des Herrn in die Mitte. Dreimal nacheinander, diese eigenartige Formulierung. Jetzt wollen wir uns einmal ansehen, was denn die anderen gepredigt haben. Und wir wollen anfangen mit der Pfingstpredigt. Da hat Petrus ja zum ersten Mal in der Öffentlichkeit das Evangelium ausgerufen. Und da lesen wir am Ende seiner Predigt in Apostelgeschichte 2, Vers 36, seinen letzten zusammenfassenden Satz. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. In diesem letzten Satz spricht der Apostel Petrus nicht von Vergebung, nicht vom ewigen Leben, von gar nichts, er spricht vom Herrn. Noch klarer finden wir die Zusammenfassung in Apostelgeschichte 8, Vers 4. Da ist Philippus losgezogen, der erste Evangelist, der außerhalb Jerusalem zu den Heiden spricht, und dann wird uns seine Botschaft ganz, ganz knapp gesagt. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Nicht das Evangelium, er predigte ihnen den Christus. Jetzt sehen wir uns einmal an, was Paulus gepredigt hat. Unmittelbar nachdem er zum Glauben gekommen war, der Herr erschien ihm, er war 3 Tage blind, dann kommt Ananias zu ihm, betet für ihn, Paulus wird mit Heiligem Geist erfüllt und getauft, und dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 20, und alsbald predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Die hatten eine ganz kurze, knappe Predigt, wenn sie natürlich auch mehr gesagt haben als diesen Satz. Aber was den Inhalt anging, befassten sie sich ausschließlich mit dem Herrn. Und daran können wir immer ermessen und beurteilen, ob eine Verkündigung nach den Gedanken Gottes ist. Paulus sagt es auch von sich selbst, 1. Korinther 1, Vers 23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Und im 2. Kapitel sagt er, und ich, Brüder, als ich bei euch war, hielt nicht dafür, etwas zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Es dreht sich alles um die Person des Herrn. Und Johannes schreibt am Ende des vorletzten Kapitels, diese Berichte, die ich hier bringe, die sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. So ist der Kern der ganzen Evangeliumsbotschaft die Botschaft von unserem Herrn, der sein Leben gegeben hat, damit wir Vergebung der Sünden fänden. Nun schreibt der Apostel Paulus in Vers 19, denn ich weiß, dass dies mir zur Seligkeit ausschlagen wird durch euer Gebet und Darreichung des Geistes Jesu Christi. In der neuen Übersetzung steht zum Heil, und das ist sicherlich richtig. Darauf will ich aber erst zurückkommen, wenn wir im 2. Kapitel den schwierigen Satz finden, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Ein Satz, der schon so vielen Christen den Gedanken eingegeben hat, wir könnten zu unserer Errettung doch noch etwas beitragen. In Wirklichkeit hängt alles ab von der rechten Übersetzung des Wortes, das da im Griechischen steht. Und die hier gewählte Heil ist ganz eindeutig die einzig richtige. Aber darauf werde ich noch zurückkommen. Paulus führt nun sein Heil zurück auf drei Dinge. Einmal, dass er sich auch über diese Verkündigung noch freut. Dann auf die Gebete der Gläubigen. Dann auf die Darreichung des Heiligen Geistes. Es war etwas ganz Großes, dass Paulus sich noch darüber freuen konnte, dass da Christen in Rom waren, die das Evangelium nur verkündigten, um ihm Trübsal zu bereiten. Paulus dachte nicht an sich, sondern an die Botschaft, die ausgerufen wurde. Der Mann ist uns da ein wunderbares Vorbild. Wie leicht denken wir an unseren Anteil, suchen unsere Ehre, möchten selber mitmachen. Paulus ging es nur darum, dass Christus verkündigt wird. Und dann sagt er, dass er eine Zuversicht hat, dass Christus hoch erhoben wird an meinem Leibe. Jetzt sollten wir uns alle einmal fragen, bewegt uns der Gedanke, ob der Herr durch mich verherrlicht wird? Das war das Anliegen des Apostels. Wir sollten uns auch fragen, geht mein Einfluss in dieser Versammlung dahin, dass der Herr Jesus verherrlicht wird? Wir üben alle einen gewissen Einfluss aus. Da ist keiner hier, der keinen Einfluss ausübt. Jeder, der wegbleibt, der macht dadurch die Bänke leer und der veranlasst einen anderen auch nicht zu kommen. Jeder, der Bruder, der schweigt, der veranlasst einen anderen auch zu schweigen. Jeder, der freudig anbetet, veranlasst einen anderen dasselbe zu tun. Wir alle üben einen Einfluss aus, ob wir es wissen oder nicht. Und es sollte auch unser Verlangen sein, dass Christus hoch erhoben werde an unserem Leibe. Denken wir einmal an die erste Bitte des Vaterunsers. Geheiligt werde dein Name. Ist die Heiligkeit Gottes uns ein ernstes und wichtiges Anliegen? Wir wollen jetzt Vers 21 lesen. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wir müssen dazu ein Wort aus Römer 14 lesen. Dann stehen die Gedanken in der rechten Weise vor uns. Wir lesen Römer 14, Vers 7 und 8. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Der Apostel nennt hier zwei Begriffe immer wieder zusammen: Leben und Sterben. Diese Verse werden oft an einem Grab zitiert. Sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wunderbarer Gedanke. Frage nur, ob er wahr ist. Einfach festzustellen: Der, der dem Herrn gelebt hat, der kann auch dem Herrn sterben. Und der für sich selbst gelebt hat, der darf das nicht für sich in Anspruch nehmen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Da ist eine völlige Harmonie. Und ich kann den Wechsel vom Irdischen zum Geistlichen nicht tun, wenn ich meinen letzten Atemzug aushauche. Nein, der muss mein Leben erfüllen. Vor Jahren fragte mich ein alter Bruder, er lebt schon lange nicht mehr: Wie ist eigentlich 1. Korinther 11, Vers 30 zu verstehen? Da waren ja die Korinther, die kamen in einer unordentlichen Weise zum Brotbrechen zusammen, und dann sagte ihnen Paulus, dass Gott im Gericht eingegriffen hat und sagt: Deshalb sind einige von euch krank und schwach und ein Gutteil entschlafen. Ja, sagte er, Paulus schreibt doch: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Kann denn nun bei Christus sein einmal das frohe Ziel der Gläubigen sein und ein andermal die Strafe Gottes, Gutteil entschlafen? Die Erklärung ist natürlich vorbereinfacht. Die da entschliefen in Korinth, die waren vorzeitig entschlafen. Das war das Problem. Und das zeigt uns, dass es eine Strafe ist, ein ganz gewaltiger Verlust, wenn wir vorzeitig abberufen werden. Warum denn? Dann können wir gar nichts mehr für den Herrn wirken. Ich will es einmal an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Nehmen wir an, da ist eine Frau, mittlerem Alter, die sagt uns: Ach, unsere finanzielle Zukunft ist gesichert. Mein Mann hat eine sehr gute Stellung bei einem sehr guten Betrieb, vielleicht sogar bei einer Verwaltung. 7.000 Mark brutto. Haben wir Geld genug. Und wenn er 65 ist, bekommt er eine sehr gute Rente. Jetzt stirbt er mal mit 50. Ja, sagen die vom Rentenamt, da fehlen 15 Jahre. Jetzt gibt's nicht mehr so viel, wie sie sich ausgerechnet hatten. Und so war das mit denen in Korinth. Die wurden vorzeitig abberufen. Denen fiel die ganze Möglichkeit, noch etwas für den Herrn zu tun, weg. Aber jetzt sehen wir uns mal, was es heute gibt. Da gibt es einige, die werden uralt, tun immer noch nichts für den Herrn. Wenn er ihnen noch 50 Jahre dazu gäbe, aufs himmlische Konto käme davon immer noch nichts. Das ist doch ein Jammer. Also wir müssen beide Seiten sehen. Unsere Zeit ist auch vor Gott etwas ganz Wertvolles. Es geht nur darum, was wir damit machen. Wir alle haben 24 Stunden und die können wir ausnutzen. Schlimm sind die Kranken dran. Deren 24 Stunden haben nicht die Kraft wie die 24 Stunden eines Gesunden. Aber die meisten, die hier sind, die sind ja noch gesund. Die können also ihre 24 Stunden nutzen. Und wenn da einer vorzeitig abberufen würde, großer Jammer. Wenn einer aber die Zeit verschläft, noch größere Jammer. Möchte Gott uns helfen, dass wir wissen, wofür wir leben, und dass wir diese Zeit unserem Herrn widmen. Jetzt wollen wir Vers 25 lesen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Also das wollte Paulus erreichen. Er wollte den Glauben fördern und er wollte die Freude fördern. Glaube und Freude gehören zusammen. Petrus schreibt ja mit Blick auf den Glauben an den Herrn, an welchen glaubend ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket. Paulus fordert die Philipper mehrmals auf, sich im Herrn zu freuen. Und im Herrn freuen können wir uns ja nur im Glauben. Der Umfang und die Tiefe meiner Freude hängen ab vom Umfang und der Tiefe des Erkennens des Herrn und des Lebens in seiner Gemeinschaft. Und Paulus will jetzt Freude und Glauben fördern. Jetzt ist die Frage, inwieweit wir das tun und wie weit wir darum bemüht sind, Glauben und Freude zu fördern. Es gibt auch welche, die wirken negativ. Es gibt sogar solche, die sagen, ach, da würde ich gar nicht hingehen, die Stunde kannst du doch vergessen. Ist keine Förderung. Paulus wollte fördern. Und jeder von uns sollte sich sagen, will auch ich fördern. Jetzt sagt er in Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Dies würdig heißt ja so viel wie angemessen, passend. Die Gläubigen werden viermal aufgefordert zu einem würdigen Wandel. Und wir wollen die vier Stellen einmal lesen. Die erste steht in Epheser 4, Vers 1. Da heißt es, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Das ist die erste Stelle. Würdig der Berufung. Die zweite haben wir hier, würdig des Evangeliums. Die dritte steht in Kolosser 1, Vers 10, um würdig des Herrn zu wandeln. Und die vierte steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Da heißt es, und euch bezeugt habe, dass ihr wandeln sollt, würdig des Gottes, der euch beruft zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit. Die letzte Stelle ist natürlich die stärkste. Gott beruft uns zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit, und jetzt sollen wir würdig dieses Gottes wandeln. Aber hier schreibt der Apostel Paulus zunächst, sie sollen würdig wandern des Evangeliums. Das ist ja auch schon eine gewaltige Sache. Das Evangelium ist die Botschaft, die Gott der verlorenen Mensch zurufen lässt. Die Botschaft von Jesus Christus, wenn wir die verkündigen, sollen wir dazu passen, dazu würdig wandern. Und hier wird uns jetzt gesagt, wie? Dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft im Glauben. Und in einer Seele. Das ist, was von uns immer gefordert wird. In Epheser 4 finden wir in den Versen 4 und 5 die Basis für die Einheit. Da werden sieben Dinge genannt. Eigentlich müsste eins von den sieben schon genügen, um Einheit herbeizuführen. Da heißt es, da ist ein Leib, ein Geist, wie ihr aufberufen seid, in eine Hoffnung eurer Berufung. Dann kommt ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Also sieben Dinge. Aber wenn wir dann Philipper 2 lesen, dann wird uns bewusst, dass die Sache gar nicht einfach ist mit der Einheit. Denn da wird uns gesagt, dass wir zur Einheit die Gesinnung Jesu brauchen. Fängt in Philipper 2, Vers 5 an und 6. Und dann wird uns gesagt, was die Gesinnung Jesu war.
Es war die Gesinnung, die ihn bereit sein ließ, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen und das Erlösungswerk hier auf der Erde durchzuführen. Die Gesinnung äußerster Selbstlosigkeit, die ist notwendig, um würdig des Evangeliums zu wandern. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann merken wir, dass es nicht abhängt von unseren Bemühungen und unseren Anstrengungen, sondern von dem, was der Herr uns gibt. Die Bibel, die sagt uns ja nur von ganz großen Dingen. Der erste Satz ist ja ein Satz, den keiner verstehen kann. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn wir dann denken, wer hat das gemacht? Dann wird uns eine Antwort im Psalm 33 gegeben. Ich meine immer, da müsste in Klammern etwas hinterstehen. Dann wird uns gesagt, Gott sprach und es stand da und er hat geschaffen durch den Hauch seines Mundes. Und was da meiner Ansicht nach hinterstehen müsste, wäre, mehr sage ich euch nicht, verstehen könnt ihr es doch nicht. Wie sollen wir denn verstehen, dass da ein Geist ist, der Milliarden von Welten geschaffen hat, von Sonnensystemen? Nein, das können wir auch nicht. Der Vater ist so groß, dass Gott uns mehr seine geistlichen Eigenschaften mitteilt, seine Heiligkeit und seine Liebe und seine Treue, seine mechanischen Fähigkeiten, seine physikalischen, die können wir überhaupt nicht fassen. Den können wir nicht mal in unserer Fantasie folgen. Und dieser große Gott, der muss auch in uns alles wirken. Und die Voraussetzung ist die, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihm gehorchen. Gott sagt uns, was wir tun sollen. Die Bibel ist voll von Ermahnungen. Und jede Ermahnung richtet sich an unseren Willen. Und immer können wir Ja und Nein sagen. Und immer hängt unsere Wirksamkeit, unser Glück und unser Geschick ab von unserer Antwort. Die berühmte Freiheit, nach der wir uns alle so sehr sehnen, die gibt Gott uns. Und manchmal denke ich, leider, leider, leider. Wenn er mich doch packte und mir sagte, du tust jetzt genau das, was zu deinem Vorteil ist. Was anderes lasse ich gar nicht zu. Wie viel falsche Wege hätte er mir erspart. Aber das tut er nicht. Er erkennt unsere Freiheit an. Ja, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir können und sollen frei entscheiden. Möge der Herr uns helfen, dass wir seine Größe und Güte erkennen und dass wir recht entscheiden.